Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Machtkampf in Ägypten kostet weitere Menschenleben. Auf der Halbinsel Sinai erschossen Islamisten 25 Polizisten in Zivil. Die Muslimbruderschaft distanzierte sich von der Tat. Mindestens 36 Islamisten kamen bei einem Gefangenentransport ums Leben. Nach Angaben der Behörden erstickten sie an Tränengas. Insgesamt wurden seit der Räumung der Protestlager von Gegnern der Übergangsregierung in Kairo fast 1000 Menschen getötet.
Noch immer ist nicht vollständig klar, was den Islamisten auf ihrem Weg ins Gefängnis geschehen ist. Mindestens 36 Anhänger der Muslimbrüder sind bei einem Fluchtversuch ums Leben gekommen. Das Innenministerium gibt an, sie seien an Tränengas erstickt, das die Polizei eingesetzt hatte, um die Flucht zu vereiteln. Die Anhänger des entmachteten Präsidenten Mursi waren am Wochenende festgenommen worden. Insgesamt sollten mehr als 600 Sympathisanten und Funktionäre der Muslimbrüder in das Gefängnis im Norden Kairos gebracht werden. Adel Abdallah wurde bei der Räumung der Protestlager in Kairo angeschossen. Für ihn betreibt die Regierung eine Kampagne zur Auslöschung der Muslimbruderschaft. Die führen einen Krieg gegen uns, wie damals in Algerien in den 90er Jahren, sagt er. Die wollten auch alle umbringen, die einen Bart hatten und aussahen wie Islamisten. Ägyptens Armeechef al-Sisi hatte gestern in seiner ersten Ansprache seit Beginn der blutigen Unruhen mit mittlerweile fast 1000 Toten die harte Haltung der Regierung unterstrichen. Der Staat werde sich der Gewalt nicht beugen, betonte al-Sisi. Die Regierung prüft ein Verbot der Muslimbruderschaft. Das wird al-Sisi nicht machen, das kann ich mir nicht vorstellen, sagt der Funktionär der Muslimbrüder. Es sei denn, al-Sisi will, dass es am Ende 20 Millionen Tote gibt. Wenn er das will, dann soll er die Muslimbruderschaft verbieten. Auf dem Sinai wurden nahe der Grenze zum Gazastreifen 25 Polizisten ermordet. Mutmaßlich islamistische Extremisten hielten zwei Mannschaftsbusse an, zwangen die Polizisten zum Aussteigen und erschossen sie. Unterdessen ordnete ein Kairoer Gericht in einem Korruptionsverfahren die Freilassung von Ex-Präsident Mubarak an. Weil Mubarak sich aber noch wegen anderer Vorwürfe verantworten muss, bleibt er gleichwohl vorerst noch in Haft.
Mit dem Machtkampf in Ägypten werden sich am Mittwoch die Außenminister der EU-Staaten befassen. In Brüssel wurde kurzfristig ein Krisentreffen angesetzt. Normalerweise gibt es im August keine Ministerrunden. Dabei dürfte es unter anderem um die Frage gehen, ob die zugesagten Hilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro an Bedingungen geknüpft werden können. In Syrien haben UN-Inspektoren damit begonnen, nach Spuren von chemischen Waffen zu suchen. Regierung und Rebellen werfen sich gegenseitig vor, Giftgas zu verwenden. Die Regierung hatte der Mission erst nach monatelangen Verhandlungen zugestimmt. Die Inspektoren dürfen nur 3 vorher bestimmte Orte kontrollieren. Dort sollen sie lediglich feststellen, ob Chemiewaffen eingesetzt wurden, aber nicht von wem.
Viele Syrer suchen inzwischen Zuflucht im Irak. Das zeigen Bilder, die heute verbreitet wurden. Bis zu 10.000 Menschen, überwiegend Kurden, hatten zuletzt täglich die Grenze überquert zu Flüchtlingshelfer. Zusammenstöße mit islamistischen Kämpfern in Syrien und die schlechten Lebensbedingungen trieben sie offenbar in die kurdische Region des Irak. Seit Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien hat die unter dem Assad-Regime unterdrückte kurdische Minderheit des Landes versucht, ihre Kultur offener zu leben.
In der Diskussion über die US-Geheimdienstaffäre bleiben Regierung und Opposition gespalten. Während Kanzleramtsminister Pofalla die Klärung offener Fragen auf gutem Wege sieht, sind SPD, Grüne und Linke unzufrieden. Pofalla sagte heute weitere Aufklärung über die Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA zu. Nach seiner erneuten Anhörung im Kontrollgremium des Bundestages kündigte er an, auch wichtige Dokumente könnten von Abgeordneten eingesehen werden.
Die Oppositionsparteien konnte Kanzleramtsminister Pofalla auch heute nicht überzeugen, denn nach wie vor bewerten Union und SPD die Spionageaffäre ganz und gar unterschiedlich.
Ich kann feststellen, dass alle wesentlichen Fragen zu PRISM und der Auslandsüberwachung der USA zu Lasten deutscher Staatsbürger nach wie vor nicht geklärt sind.
Wir haben heute erneut klar festgestellt, es gibt keinen Beleg für eine flächendeckende Ausspähung deutscher Staatsangehöriger in Deutschland.
Die FDP wiederum fordert einen externen Sonderermittler, denn im Gegensatz zur Union melden auch die Liberalen weiter Aufklärungsbedarf an. Die Erklärungen britischer und amerikanischer Geheimdienste reichen der FDP nicht.
Die Aufklärung auch an der Stelle muss weitergehen. Schließlich ist nach wie vor der Vorwurf des massenhaften Datenausspähens in Teilen jedenfalls existent.
Dass die NSA Daten auf deutschem Boden ausspäht, ist bisher nicht nachzuweisen. Doch der innerdeutsche Mail- und Handyverkehr läuft vielfach über US-Anbieter. Ob die NSA dort massenhaft deutsche Daten abschöpft, ist schwer zu klären. Denn diese Server liegen außerhalb des deutschen Hoheitsbereiches.
Sowohl unsere amerikanischen Partner als auch unsere britischen Partner sind zum ersten Mal bereit, mit uns in jeweiligen Arbeitsgruppen die notwendigen Fragen der Aufklärung vorzunehmen.
Dass deutsche und US-Geheimdienste grundsätzlich zusammenarbeiten müssen, darüber sind sich alle einig. So wurde heute bekannt, dass die NSA vor terroristischen Anschlägen auf Eisenbahnen gewarnt hat. Die Bundespolizei hat bereits mit Sicherungsmaßnahmen reagiert, die für den normalen Bahnreisenden aber nicht erkennbar sind.
Britische Ermittler haben den Lebenspartner des Snowden-Vertrauten Glenn Greenwald fast 9 Stunden am Flughafen London Heathrow festgehalten. Der Brasilianer David Miranda wurde mit Hinweis auf ein Antiterrorgesetz verhört, das eine Festnahme ohne richterliche Anhörung ermöglicht. Handy, Laptop und Speichermedien von ihm seien beschlagnahmt worden, meldet The Guardian. Für dieses Blatt arbeitet Greenwald. Brasiliens Regierung und Menschenrechtsorganisationen verurteilten die Aktion. Zum heutigen Welttag der humanitären Hilfe haben die UN eine entmutigende Bilanz gezogen. Innerhalb von 10 Jahren hat sich die Zahl der getöteten Helfer verdreifacht. Die Gewalt in Somalia bewog jetzt auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen, sich aus dem ostafrikanischen Land zurückzuziehen. Mehrere Helfer waren überfallen und entführt worden.
Ohne bewaffneten Begleitschutz geht es nicht in Somalia. Auch nicht für Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Nur so kamen sie zu Verteilstationen und Krankenhäusern. Zehntausende Patienten haben sie behandelt, mangelernährte Kinder versorgt. In einem Land, wo es praktisch keine medizinische Grundversorgung gibt, dennoch ziehen sich die Ärzte ohne Grenzen aus Somalia zurück. In den vergangenen 2 Jahren gab es immer wieder Entführungen und Morde. In den 22 Jahren, die wir in Somalia sind, wurden 16 unserer Mitarbeiter getötet. 2 spanische Mitarbeiterinnen der Hilfsorganisation wurden in Somalia 21 Monate als Geiseln festgehalten. Erst im Juli kamen sie frei. Somalia ist eines der gefährlichsten Pflaster für Helfer, trotz der 18.000 Soldaten der Afrikanischen Union. Immer wieder kommt es zu Kämpfen zwischen rivalisierenden Milizen und Clans. Den Preis zahlen vor allem Flüchtlinge, aber auch die Bürger in der Hauptstadt. Ärzte ohne Grenzen hat hier viel getan. Nirgendwo sonst bekam man umsonst Medikamente, wie zum Beispiel Antibiotika. Die meisten können sich das gar nicht leisten. Das Zentrum der Hilfsorganisation in Mogadischu ist bereits geschlossen, trotz eines akuten Ausbruchs von Kinderlähmung. 105 neue Erkrankungen bis Mitte August. Auch die Polio-Schluckimpfung wurde gestoppt.
Im Skandal um Manipulationen bei der Vergabe von Spenderorganen hat der erste Prozess gegen einen Arzt begonnen. Vor dem Göttinger Landgericht muss sich der Leiter der örtlichen Transplantationsmedizin wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Er soll Angaben zu seinen Patienten so manipuliert haben, dass sie bevorzugt Spenderorgane erhielten und den Tod anderer Schwererkrankter in Kauf genommen haben.
Der beschuldigte Transplantationschirurg zeigte sich selbstbewusst. Ihm wird versuchter Totschlag in 11 Fällen vorgeworfen. Er soll Patientendaten so gefälscht haben, dass Kranke eher Spenderlebern bekamen, als ihnen medizinisch zustand. Der Tod anderer Patienten sei dabei billigend in Kauf genommen worden. Die Verteidigung geht nicht davon aus, dass dieser Vorwurf der versuchten Tötung nachweisbar ist.
Man hat diese Wartelistenmanipulationen, so sie denn vorgekommen sind, unter den Tatbestand der versuchten Tötung subsumiert. Damit hat man juristisches Neuland betreten und wir meinen, dass diese Rechtsauffassung unhaltbar ist.
Dieser und ähnliche Fälle in Regensburg, München und Leipzig führten zu einem dramatischen Rückgang der Organspendenbereitschaft. Verhandelt wird jetzt aber auch, ob der 46-jährige Chirurg Patienten Lebern einpflanzte, obwohl dies gar nicht nötig war. Diese Patienten starben nach der OP. Deshalb lautet der Vorwurf hier Körperverletzung mit Todesfolge in 3 Fällen.
Also es liegen mittlerweile Gutachten vor, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass eine Indikation zum Zeitpunkt der Lebertransplantation nicht bestanden hat. Dass auch im konkreten Fall, den ich vertrete, der Patient, hätte er diese Leber nicht bekommen, heute mit großer Wahrscheinlichkeit noch leben würde.
Bestechlichkeit konnte dem Chirurgen nicht nachgewiesen werden. Allerdings habe er Bonuszahlungen ab der 20. Transplantation erhalten. 42 Verhandlungstage sind am Landgericht Göttingen bis zum Urteil im Mai 2014 angesetzt.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem gehen wir dort wichtigen Fragen zum Prozedere rund um Organspenden nach und spiegeln die Debatte um Missbrauch und Manipulationen. Sozialverbände, Patientenberater und Verbraucherschützer kritisieren, dass Krankenkassen bei der Bewilligung von Leistungen zu sehr sparten. Patienten würden sich vermehrt über abgelehnte Anträge beschweren. Der VDK rät, sich mit Negativbescheiden etwa bei Hörgeräten oder Reha-Leistungen nicht zufrieden zu geben. Der medizinische Dienst der Kassen weist dagegen darauf hin, dass die Zahlen begutachteter Fälle und Ablehnungsbescheide leicht rückläufig sei.
Die Krankschreibung oder das Rezept vom Arzt. Wenn das der Krankenkasse nicht ausreicht, prüft der hauseigene medizinische Dienst den Fall noch einmal. Doch um zu sparen, setzten die Kassen die Patienten immer mehr unter Druck, kritisiert der unabhängige Patientendienst.
Häufig haben wir Ratsuchende, die Krankengeldbezüge bekommen, dann zum medizinischen Dienst gebeten werden und durch den medizinischen Dienst wieder arbeitsfähig geschrieben werden bzw. die Arbeitsunfähigkeit aufgehoben wird, oftmals sehr kurzfristig. Donnerstag kommt der Brief und Montag soll man wieder arbeiten gehen.
Insgesamt wurden von den untersuchten Krankschreibungen im letzten Jahr 16% abgelehnt. Bei den geprüften Reha-Leistungen waren es 39% und bei Hilfsmitteln hieß es bei 37% Nein. Gesundheitsminister Daniel Bahr fordert eine genaue Prüfung der Zahlen.
Die Versicherten und Patienten haben einen Anspruch auf Leistung bei der Krankenversicherung. Das muss geprüft werden, aber es darf hier nicht zu massenhaften Ablehnungen kommen.
Von massenhaften Ablehnungen könne keine Rede sein, so der medizinische Dienst der Krankenkassen. Auch die nicht überprüften Fälle müssten mitgerechnet werden.
Eigentlich muss man dies immer zur Gesamtzahl der Leistungsfälle sehen. Bewegt sich in einem durchaus normalen Rahmen. Und wie gesagt, die Ablehnungsquoten aufgrund von Begutachtungen liegen unter 1% aller Fälle.
Bei einer Ablehnung durch die Krankenkasse raten Patientenverbände, Widerspruch einzulegen. Denn wer sich nicht wehre, bekomme auch nichts.
Eine Geiselnahme im Alten Rathaus hat heute die bayerische Stadt Ingolstadt in Atem gehalten. Nach fast 9 Stunden konnte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei 2 Geiseln unverletzt befreien. Eine 3. Geisel, einen stellvertretenden Bürgermeister, hatte der bewaffnete Täter zuvor freigelassen. Der 24-jährige Geiselnehmer wurde verletzt festgenommen. Er soll als Stalker einer Rathausmitarbeiterin nachgestellt haben und hatte deshalb Hausverbot.
Neuerliche Anhörung des südafrikanischen Paralympic-Stars Pistorius. Der Mordprozess gegen den Sportler soll im kommenden März beginnen, gab das Gericht in Pretoria heute bekannt. Am Valentinstag hatte Pistorius in seinem Haus seine Freundin erschossen. Vorsätzlich, sagen die Staatsanwälte, weil er sie für einen Einbrecher gehalten habe, sagt der 26-Jährige. Bei einem Schuldspruch droht dem beinamputierten Sprinter eine lebenslange Haftstrafe. Im Osten Russlands kämpfen die Rettungskräfte weiter gegen die schwersten Überschwemmungen seit 120 Jahren. Besonders betroffen ist die Region um die Stadt Chabarowsk. Nach tagelangen Regenfällen mussten mehr als 20.000 Menschen ihre Häuser verlassen. In den Hochwassergebieten im Nordosten Chinas stieg die Zahl der Toten auf mindestens 72. Vielerorts gab es Erdrutsche, die Fluten rissen Straßen mit und unterspülten Bahngleise.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 20. August.
Das Tief, das unser Wetter bestimmt, zieht weiter Richtung Baltikum. Morgen verlagert dann ein Hoch seinen Schwerpunkt von der Biskaya nach Mitteleuropa, sodass sich das Wetter wieder stabilisiert. In der Nacht regnet es im Norden und Osten mancherorts, ebenfalls an den Alpen, sonst klart es auf, örtlich bildet sich Nebel. Am Tag halten sich im Osten und Südosten noch für längere Zeit dichte Wolken, sonst Sonne und teilweise kompaktere Quellwolken, sobald sich der Nebel gelichtet hat. Schauer sind die Ausnahme. In der Osthälfte weht der Wind mäßig, an den Küsten auch frisch, sonst ist es schwachwindig. In der Nacht 15 Grad an Elbe und Ostsee, 6 Grad in der Eifel. Am Tag 18 Grad im Bayerischen Wald und 24 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Mittwoch im Norden Sonne und Wolken, sonst viel Sonne. Am Donnerstag ist es im Norden teilweise wolkig, aber trocken, sonst meist sonniges Sommerwetter. Am Freitag eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Ganz im Süden sind Wärmegewitter möglich.
Wir melden uns wieder um 22.25 Uhr mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Machtkampf in Ägypten und die Rolle des Westens, sowie zwischen Willkommen und Ablehnung. Erste Flüchtlinge ziehen ins umstrittene Asylbewerberheim Berlin-Hellersdorf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.